Ja, wunderschönen guten Morgen. Oder morgen sage ich. Hallo zusammen. Schön, dass Sie noch nicht ins Schwimmbad gegangen sind und dass Sie vorher noch ein bisschen Methoden machen. Ja. Heute, was steht heute am Programm? Heute werden wir uns insbesondere mit Harold Garfinkel beschäftigen, dem Begründer der sogenannten Ethnomethodologie. Sie haben jetzt schon mal wahrscheinlich oder sicher sogar, wir hatten in der Kultursoziologie in der Vorlesung darüber schon etwas gehört. Sagt Ihnen das was? Harold Garfinkel? Ja? So, also jetzt, wir werden Garfinkel hier so weit behandeln, wie wir es hier brauchen für die Methoden, ja? Umfassender, also das Forschungsprogramm der Ethnomethodologie kann nicht in einer Einheit jetzt dann vorgestellt und dargestellt werden. Was ich aber heute machen möchte, ist erstens, weil wenn wir ethnomethodologisch forschen, arbeiten wir immer ethnografisch, das heißt der Forscher, die Forscherin ist im Feld, sozialisiert sich gewissermaßen ins soziale Feld hinein, das heißt dann sowas wie Becoming Member, also wenn ich etwas über die Arbeit, über die wissenschaftliche Arbeit herausfinden möchte, was tun Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler oder Mediziner und Psychotherapeuten im Vollzug ihrer Tätigkeiten, dann muss ich als Ethnomethodologe gewissermaßen auch mich, so gut es eben geht, mich hineinsozialisieren in diese berufliche Zunft. Das heißt dann, hat einen eigenen Begriff in der Ethnomethodologie, heißt dann Studies of Work, also eine Form von Arbeitssoziologie und Berufssoziologie, die man gewissermaßen machen kann. Also nochmal, für die, die ein bisschen später gekommen sind, Ethnomethodologie, soweit wir sie oder fürs Verständnis für sie jetzt dann erforderlich ist, für die Methodenausbildung, den Rest erfahren Sie dann auch in der Kultursoziologie. Beziehungsweise spätestens dann im Fortgang Ihres Studiums, dass Sie dann selber eigene empirische Projekte machen und dann eben aus einem sozialtheoretischen Hintergrund abgeleitet eine bestimmte Methode wählen, eine bestimmte Fragestellung. Ja. Ich werde heute eine Studie vorstellen, diese sogenannte Agnes-Studie, und werde mit Ihnen dann auch ein, zwei Übungen machen. Das heißt, Sie sollen die Übungen miteinander machen und darüber reflektieren, was wir denn eigentlich tun, wie selbstverständlich. Ich sage gleich, warum das wichtig ist, zum Beispiel, wenn es um die Geschlechterkonstruktion zum Beispiel geht. Das ist das Erste, was wir heute machen werden. Das Zweite ist, dass wir die methodologischen Prinzipien heute hoffentlich fertig kriegen werden und dass Sie am Ende nochmal eine kleine Übung machen und so mal skizzenartig, soweit Sie eben sind und soweit Sie es eben bewerkstelligen können, eine Forschungsidee, ein Forschungsprojekt skizzieren und dass wir das dann gemeinsam diskutieren und schauen, ob das dann auch ausreicht. Vor dem Hintergrund der methodologischen Prinzipien, die Sie in dem Bergmann-Text auch gelesen haben, dass Sie mal schauen, dass ich so ein Feedback kriege von Ihnen, wo Sie in etwa stehen, wo müsste ich noch was nachlegen oder nachliefern und die im Tutorium genauso. Okay. Harold Garfinkel lebte von 1917 bis 2011, ist ein amerikanischer Soziologe, promovierte bei Parsons, hat da an diesen Universitäten gelehrt und ist gewissermaßen der Begründer der sogenannten Ethnomethodologie, welche zugleich auch kritisch gegenüber dem Strukturfunktionalismus stand. Also er hat gewissermaßen seinen Lehrer Parsons kritisiert. Er hat gesagt, nein, ich mit vielem, was du behauptest oder was du zeigen kannst mit deinem Konzept, mit deinem theoretischen Programm, bin ich einverstanden, mit einigem jedoch nicht und das werde ich dir zeigen. So ist gewissermaßen die Herangehensweise gewesen und das ist ihm dann auch mehr oder weniger gelungen. Ich sage gleich dann dazu, auf welche Art und Weise ihm das gelungen ist und warum das eben wichtig ist für das Verständnis, worum es hier geht. Zunächst mal, der Leitgedanke der Ethnomethodologie ist, dass sie eben Wirklichkeit, soziale Wirklichkeit, als eine ausschließliche, fortwährende Hervorbringung der Akteure ist. Ja, das kennt ihr schon ein bisschen aus dem Pragmatismus, da geht es auch um das in der Situation Handeln, in situ Handeln, Hervorbringen von sozialer Wirklichkeit. Er spricht im Englischen von einer sogenannten von einem ongoing accomplishment, von einer Herstellung, einer Leistung, die wir in der Interaktion verrichten. Ja, und so wie Sie hier alle sitzen, Sie sind alle gewissermaßen hochkompetente Laiensoziologen, Laiensoziologinnen und vollziehen das gewissermaßen in Ihrem persönlichen Alltag. Ja? Ansätze, die daraus hervorgegangen sind, ich sage da noch später noch was dazu, sind eben die Konversationsanalyse. Also Harvey Sachs war ein Schüler von Harold Garfinkel, der mit ihm gemeinsam, da waren noch ein paar andere, Schegloff und Gail Jefferson, die Konversationsanalyse, die Konversationsanalyse ist aus der Ethnomethodologie hervorgegangen. Weitere Konzepte waren eben Studies of Work, habe ich schon erwähnt, die sogenannten Laborstudien, Mitgliedschafts- oder Kategorisierungsanalyse. Hintergrund bei diesen Ansätzen ist, dass sie die Idee der Hervorbringung von sozialer Wirklichkeit methodisch realisiert haben. Die Konversationsanalyse, mit der werden wir uns in 4-5 Wochen genauer beschäftigen, hat ja geradezu begonnen, wie Sie es vielleicht das eine oder andere Mal schon mitbekommen haben, Gespräche aufzuzeichnen, zu transkribieren und dann diese Transkripte oder dieses Dokumentierte zum Gegenstand ihrer Analysen zu machen. In dieser Art und Weise hat Garfinkel damals noch nicht gearbeitet. Ja. Dem ging es zunächst mal um etwas ganz anderes, aber so können Sie es zumindest ein bisschen einordnen, wenn wir uns später mit der Konversationsanalyse beschäftigen, woher das eigentlich kommt und warum das eigentlich kommt, warum wir eigentlich diese lästige Arbeit verrichten müssen, zu transkribieren. Es ist keine lästige Zipferei von Hochschulbetrieb zu sagen, die Studis, die Soziologie studieren oder Linguistik, müssen mal transkribieren. Warum wissen wir eigentlich gar nicht so genau? Ne? Der Hintergrund liegt da, dass soziale Wirklichkeit eine fortwährende Hervorbringung ist. Ja, also es geht um den Vollzugscharakter von einem sozialen Ereignis. Ja, was auch immer der Vollzugscharakter eines sozialen Ereignisses ist, das kann auch eine ganz gewöhnliche Begrüßung sein. Ja. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, wie sich das jetzt gerade vollzogen hat, dann muss ich den Vollzug dieses sozialen Ereignisses, Begrüßung, auch irgendwie rekonstruieren können. Ja? Rekonstruieren geht, wenn ich das auch entsprechend dokumentiert habe und eben das auch untersuchen kann. Ich glaube, das ist klar. Also wir dürfen dann, um jetzt kurz vorzugreifen, wenn wir ein Transkript vor uns haben, nicht mal die Szenerie zu Ende lesen und wissen dann am Ende, so ist die Geschichte ausgegangen und ich nutze gewissermaßen eine Erklärung aus der Zukunft für etwas Gegenwärtiges. Das darf ich nicht machen. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, was typisch ist für die sogenannte Sequenzanalyse, ist, dass wir uns mal vorstellen, wir leben in der Zeit des 30-jährigen Krieges und die Menschen nach 4 Jahren haben sich nicht gedacht, jetzt müssen wir noch 26 Jahre warten, bis dieser blöde Krieg zu Ende ist. Ja? Das geht nicht. Also wir leben gewissermaßen, das müssen wir in der Analyse herholen, immer die unmittelbare Gegenwärtigkeit dieses Ereignisses, was wir untersuchen, das müssen wir uns auch beim Vollzugscharakter vergewissern. Sonst erzeugen wir sowas wie einen Sinnüberschuss auch, der auch noch dazu kommt, wenn wir einfach zu nah dran sind. Okay, also Ziel dieses Forschungsansatzes ist eben zu rekonstruieren, wie wir die Alltagsakteure, die uns als Ensemble von Objekten, zweifellosen Tatsachen vorgegeben erscheint, in unserem tagtäglichen Handeln und sozialen Umgang miteinander als eine faktische, geordnete, vertraute Wirklichkeit vor Ort hervorbringen. Das ist das Ziel. Ja? Die Ethnomethodologie zielt darauf ab, die ordnungsgenerierenden Mechanismen der Alltagswirklichkeit zu bestimmen, wobei der Leitgedanke der ist, dass die Akteure die Sinnhaftigkeit und Geordnetheit ihrer sozialen Welt in ihrem Handeln als gegeben voraussetzen. Das ist ganz zentral. Das ist wirklich ganz zentral. Und zwar, sie sind gewissermaßen, wir gehen davon aus, dass sie eh schon da sind und zugleich in unserem Tun bringen sie wir erst hervor und reproduzieren sie. Sind gewissermaßen für uns unproblematische Probleme. Ja, also wir stehen nicht auf in der Regel morgens und sagen, boah, heute muss ich die Welt herstellen, meine soziale Wirklichkeit herstellen. Wir können zwar sagen, boah, heute habe ich überhaupt keine Lust auf die Vorlesung, ich bleibe lieber liegen oder ich gehe lieber gleich ins Strandbad. Aber wir würden jetzt nicht hergehen und sagen, heute muss ich die soziale Wirklichkeit herstellen. Das machen wir nicht. Ja, also ja. Also, soziale Wirklichkeit wird als ongoing accomplishment oder auf Deutsch eben Vollzugswirklichkeit gesehen, die in der Interaktion realisiert wird. Das ist zentral. Ja? Okay. So, hier sind nun mal die beiden Referenzen, auf die er sich bezogen hat. Parsons hatten wir schon und Alfred Schütz. Eben diese beiden Theorietraditionen, Strukturfunktionalismus und die sogenannte phänomenologische Soziologie. Wir haben vor einigen Wochen, sind wir auf Schütz schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Was hat Garfinkel kritisiert an Parsons? Parsons ging davon aus, dass die sogenannte Kardinalsfrage, wie soziale Ordnung möglich, für ihn geklärt ist. Ja, durch Sozialisation, dadurch, dass wir Normen und Werte gewissermaßen verfolgen, ist diese Frage für Parsons geklärt gewesen. Und genau da hat jetzt Garfinkel angesetzt und gesagt, gut, es gibt natürlich Normen und Werte, Wissen in einer Gesellschaft, worauf er, oder es gibt einen bestimmten Wissensvorrat, worauf er aber insistierte hat, dass dieses Wissen in die jeweilige soziale Situation von den Akteuren erst hineinvermittelt werden muss. Ja? Hineinvermitteln würde bedeuten, wenn ich jetzt nochmal das vollziehe, wir müssen gewissermaßen wechselseitig auch abstimmen, was wir in dieser Situation gerade tun oder nicht tun. Also ich müsste mir jetzt vielleicht überlegen, warum gehe ich jetzt schon ein zweites Mal zu Ihnen hin, um Ihnen die Hand zu geben. Also schon langsam wird es kritisch, ich kann es jetzt nicht noch ein drittes Mal machen. So, also die Situation selber erfordert bestimmte oder hat bestimmte Erfordernisse, die wir abstimmen müssen. Ja, also die Situation steht plötzlich im Mittelpunkt und die Akteure müssen, man nennt das dann auch sowas wie einen Aushandlungsprozess und darum geht es. Ja, dass plötzlich die Situation, man spricht auch vom methodologischen Situationalismus, im Mittelpunkt steht und das möchte Garfinkel heraussuchen oder herausarbeiten, oder das war so ein wichtiger Aspekt, wie die Akteure das vor Ort in situ eigentlich vollziehen, wie sie das eigentlich machen. So, kurz nur was zu Alfred Schütz. Also, das Selbstverständliche in Frage stellen. Wir stehen gewissermaßen in der Alltagswelt und die beruht auf gewissermaßen auf Selbstverständlichkeiten und die hat gewissermaßen Garfinkel hereingeholt in sein theoretisches Konzept, um Parsons zu kritisieren. Und hier hat das auch gefunden. Vielleicht noch kurz, was typisch ist für Alfred Schütz. Die Aufgabe der Verstehenssoziologie, wie er sie nannte, ist eben zunächst vor allem die Beschreibung der Sinndeutungs- und Sinnsetzungsvorgänge, welche die in der Sozialwelt lebenden Akteure vollziehen. Was er wollte, ist den sinnhaften Aufbau der sozialen Welt, also für die Soziologie, unter Zuhilfestellung der Phänomenologie, also eine philosophische Begründung der Sozialwissenschaften, herzuleiten, mit denen die Soziologie gewissermaßen oder die Sozialwissenschaften dann erst operieren konnten. So, Aufgabe der Ethnomethodologie ist nun eben, den im Handeln, ich sehe jetzt einfach nur andere Beschreibungen oder ja, Umschreibungen gewissermaßen da kreisen wir jetzt ein bisschen herum und das wird dann am Ende dann hoffentlich klar sein, wohin die Reise geht. Den im Handeln selbst sich dokumentierenden Prozess des Verstehens und sich verständlich Machens zu beobachten und im Hinblick auf seine Strukturprinzipien zu untersuchen. Die Konsequenzen aus dieser Annahme von Garfinkel sind eben, haben wir schon gehört, dass diese Wirklichkeit andauernd, ongoing, in der Situation, lokal, audiovisuell, durch Hören, Sprechen, Wahrnehmen, Agieren, ja, wechselseitiges Wahrnehmen würde man mit, oder wechselseitige Wahrnehmung als Voraussetzung, würde man mit Goffman sagen, und in der Interaktion bestätigt, weiterentwickelt und erzeugt wird. Das heißt, wenn Sie jetzt den linken Zeigefinger nehmen und mal auf Ihre persönliche, Sie haben ja nur eine Nase, auf Ihre Nase halten, dann sind Sie gewissermaßen immer in der Gegenwart. Ja? Also wir gehen jetzt nicht, Sie können zurück testen, ob das auch wirklich stimmt. Ja? Und wenn Sie jetzt nur da runtergehen und zum Beispiel irgendeinen Kaffee bestellen oder irgendwas machen, dann geht schon los. What to do next? Ist das jetzt jemand, der in der Schlange steht oder nicht? Oder was will der Typ da? Ah, der ist aber doof, ich gehe mal auf das, oder. Oder Wie sage ich das denn jetzt? Wie heißt, ich weiß jetzt nicht, wie der Kaffee heißt, den ich gerade, mir fällt der Name nicht ein. Was sage ich denn jetzt? Also, das sind gewissermaßen alles praktische Probleme, die wir im Alter zuhauf können, kennen. Oder wenn wir jemanden identifizieren als, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Zum Beispiel, wenn wir die Zugehörigkeit, wenn das irgendwie unklar ist, aus welchen Gründen auch immer, ja? Das sind gewissermaßen, alle möglichen praktischen Probleme, die wir im Alltag irgendwie verrichten. Aber dieses irgendwie ist nicht egal, was da vielleicht hinter diesem irgendwie stecken könnte, sondern dass wir es situationsangemessen entsprechend irgendwie umsetzen. So. Eine weitere Konsequenz ist jetzt, dass der Prozess der Sinngebung, ne, wenn ich so jetzt in Ihre Gesichter gucke, der Prozess der Sinngebung im Sozialen ist nichts Privates. Man könnte ja davon ausgehen und sagen, okay, ich mache irgendwas und das, was in meinem Kopf so herumschwirrt, kann man sagen, es ist ja mein eigener privater Sinngebungsprozess, mein Bewusstseinsstrom, das gehört ja mir. Aber eine Konsequenz ist hieraus, dass es eben nichts Privates ist, sondern von Beginn an ein öffentliches, soziales Geschehen. Haben Sie dafür eine Erklärung, warum das ein öffentliches, soziales Geschehen sein könnte? Also wie dieser Sinngebungsprozess ablaufen könnte? Möchte die Frage nochmal wiederholen. Wie können Sie erklären die Behauptung dieser Konsequenz daraus, dass dieser Sinngebungsprozess von Beginn an ein öffentliches, soziales Geschehen ist? Beobachten Sie mal. Warum ist Sinngebungsprozess ein öffentliches soziales Geschehen? Hat jemand eine Idee? Bitte. Okay, also bleiben wir bei dem Beispiel von dem kleinen Kind. Kinder werden ja so nach und nach hineingeführt, wie sie etwas zu tun haben. Aber damit etwas als etwas erkennbar wird, zum Beispiel Danke zu sagen für einen Keks, ja, muss dieses, sag mal schön Danke zur Tante, sag mal schön Danke, und gucken die Kinder, jetzt sagt, geh nur mal hin, sag doch mal schön Danke zu, ja, und dann gehen sie in Danke. So, jetzt können wir sagen, ja, was heißt denn sich bedanken? Also dieser Sinngebungsprozess ist gewissermaßen ja, zugänglich, also damit die Tante auch erkennt, ja, das hast du aber lieb gemacht, das habe ich dir gern gegeben, oder was auch immer sie dann sagen, du bist aber brav, sagt man dann häufig. Ja? Das heißt, der Sinngebungsprozess ist für den anderen, an den er denn gerichtet ist, oder für die sozialen Akteure, ne? Also wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten, wir sind jetzt dann alle gemeinsam Soziologinnen und Soziologen und schauen auf ein soziales Ereignis, vielleicht ist das leichter. Dann ist das, was die Akteure sich wechselseitig anzeigen, auch füreinander erkennbar. Das heißt, durch die Art und Weise, wie die Kleine hingeht oder ob sie jetzt einfach nur sagt Danke und wegrennt oder ob sie hingeht, ein paar Schritte macht, dann sind das alles ja, Methoden, wenn man so will, ja, Ethnomethoden zur Darstellung von Danke sagen. Ja? Und das ist auch Teil des Sinngebungsprozesses. Das heißt, wir müssen den Sinn nicht in unserem Gehirn gewissermaßen suchen, das sagt, Sinn ist das, ich mache das und das, sondern ich muss es in der Alltagsinteraktion hervorbringen und dem anderen auch anzeigen. Und deswegen kann man sagen, und das hat aber auch einen methodischen Vorteil, also dass es eben von Beginn an ein öffentliches und soziales Geschehen ist, dass es nicht nur für die Tante und für die Kleine wechselseitig beobachtbar ist, sondern für uns als soziologische Beobachterin, können wir feststellen, aha, wie machen die das denn eigentlich? Das heißt, wir müssen da nicht bloß hergehen und sagen, jetzt machen wir ein Interview und fragen wir mal, ey, was haben Sie sich dabei gedacht, dieses oder jenes zu tun, sondern ich schaue mir das soziale Ereignis, wie es sich vollzieht an und schaue, wie machen Sie es denn? Deswegen ist die Frage, die ethnomethodologische Grundfrage, wie wird etwas zu etwas? Wie wird aus einer Gruppe von Entscheidern Geschworene zum Beispiel? Also was tun wir im Vollzug unserer von etwas, von einem sozialen Ereignis, dass etwas Bestimmtes hervorgebracht wird. Das nennt man Reflexivität praktischer Beschreibung oder Reflexivity of Accounts. Das heißt, es ist ein Reflexivitätscharakter, eine Selbstexplikation. Ne? Das wirkt jetzt alles total oder hört sich irgendwie unverständlich geschwollen an, ist es gar nicht. Ja? Wir sind alle hochkompetent darin, uns wechselseitig auch was mitzuliefern. Was wir da mitliefern, sind gewissermaßen Sinnoffenbarungen und keine, also wir wissen ja nie genau, worum es genau geht. Es kann ja irgendwann mal kippen. Ja? Oh verdammt, das habe ich jetzt gar nicht so gemeint. Wir kennen das, wenn wir zu Hause sind mit unserer Familie oder Freunden und Bekannten und man sagt etwas, was bei dem anderen etwas Bestimmtes auslöst, etwas nicht Intendiertes. Ja? Oh Scheiße, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Also wir sind eigentlich ständig damit beschäftigt, was ich meinte, was ich sagte und was ich damit eigentlich meinte, was bei einem anderen angekommen ist und was der andere damit gewissermaßen gemacht hat. Und das meint auch, dass dieser Prozess, irgendwo steht das auch, ein Infiniter ist. Er ist nie abgeschlossen. Irgendwie klar, wenn wir uns in einer gegenwärtigen Situation sind, hier, immer nur der linke Zeigefinger, der rechte zählt nicht, in der Gegenwart sind, dann sind wir gewissermaßen immer damit vor der Aufgabe konfrontiert, was kommt als nächstes, why that now, also what to do next und why that now. Ich habe ein ganzes Spektrum an Handlungsmöglichkeiten, eine soziale Situation zu bewältigen. Okay, die Flüchtigkeit des Sozialen, also Sozialität, haben wir schon gesagt, ist flüchtig. Ne, immer wenn wir sie versuchen, irgendwie einzufangen, ist es schon wieder vorbei. Ne, so wie dieser Kairos, flupp, und ist es schon wieder weg. Ja? Und da müssen wir natürlich als Sozialwissenschaftlerin uns dahingehend was überlegen, wie können wir der Flüchtigkeit des Sozialen irgendwie habhaft werden und brauchen dann eben Daten. Ne, das ist eine wichtige Begründung dafür oder eine Erklärung, weshalb wir überhaupt Daten, warum wir so viel Zeit dafür vergeuden, ne, ist ja keine Vergeudung, aber dass wir Daten generieren. Also, nochmal, Wirklichkeit selbst scheint fraglos gegeben und selbstverständlich und zugleich ist soziale Wirklichkeit nichts Gegebenes, sondern wird durch die Sinngebung der Akteure erst hervorgebracht. Wir können sagen, es muss durch das Nadelöhr der Interaktion oder der Situation, wenn man so will. Ja? So, Merkmale. Garfinkel hat, es gibt eine missverständliche Deutung der Ethnomethodologie, indem sie vorwiegend darauf reduziert wird, sogenannte Krisenexperimente einzusetzen oder eingesetzt zu haben in ihrer Entstehung. Und die ist höchst irreführend und um diese Irreführung zu entzerren oder zu aufzuheben, wird darauf hinweisen, dass es diese sogenannten Krisenexperimente erstens nur in den 60er Jahren, in der Anfangszeit der Ethnomethodologie eingesetzt worden sind und vorwiegend das Ziel hatten, die Trägheit des Sozialwissenschaftlers, die Basisregeln der Alltagswelt zu identifizieren, um dem da irgendwie zu helfen. Ja? Und nicht, also die Ethnomethodologie ist, also das Ziel, eine Krise herbeizuführen in einer sozialen Situation, ist nicht das Ziel der Ethnomethodologie, sondern es war lediglich ein zweiter Schritt oder ein dritter Schritt von 10, die gemacht werden mussten bei der Lehre von Studierenden oder Ausbildung von Studierenden oder im wissenschaftlichen oder diesen Ansatz gewissermaßen auch kennenzulernen. Hat jemand schon von diesen Krisenexperimenten gehört und fällt Ihnen vielleicht eins dazu ein, was Sie schon kennen? Haben Sie das in der Kultursoziologie gemacht oder gehört? Nicht. Ja, bitte. Zugeworfen haben, extra noch. So gewartet, bis jemand kommt und dann richtig. Ja, okay. Und, wie wurde diese Übung dann aufgelöst oder was war die Erklärung dafür, das eingesetzt zu haben? Das ist die Norm. Ja, also es gibt bestimmte, dass man darauf vertrauen kann, dass auch jemand kommt gewissermaßen. Ja. Mhm. Ein anderes Beispiel ist, das können Sie vielleicht mal für Sie zu Hause ausprobieren. Sie fahren ja jetzt zu Pfingsten wahrscheinlich eh nach Hause, ne? Der eine oder die andere. Dann verhalten Sie sich mal gleich am besten am ersten Tag, wenn Sie ankommen, eine Stunde, als wären Sie zu Hause Gast. Ja, Sie kommen mal rein. So. Aber nur dieses Experiment, ja, und nur, dass Sie mal schauen und dass Sie dann eben nicht vergessen sollten, dass Ethnomethodologie nicht nur auf Ex-Krisenexperimente heruntergebrochen werden sollte. Ja? Was glauben Sie, was dann passiert? Oder was kommen Ihnen da für Bilder? Also, eine Stunde lang, Sie verhalten sich wie ein Gast zu Hause bei Ihnen. Haben Sie eine Vorstellung? Was glauben Sie, was da passiert? Oder wie würden Sie denn agieren? Was würde denn überhaupt bedeuten, sich zu Hause wie ein Gast zu verhalten? Ja. Ja, genau. Also, Kollege meint, besonderes Höflichkeitsverhalten, siezen, ja, zuvorkommend sein, also sich für alles Mögliche bedanken, ja. Dann vielleicht noch, könnte auch sein, überlegen Sie sich mal, wo Sie überall wie selbstverständlich in welche oder hingehen, welche Räume Sie wie betreten und welche Räume Sie nicht betreten. Oder wo Sie stehen, wenn Sie Gast sind irgendwo. Ne? Da gibt es so Territorien bei Gästen, so im Vorraum irgendwo, da kann man so, aber jetzt irgendwie mal reinschauen ins Schlafzimmer, so, oh, das ist aber nicht aufgeräumt. Das ist ein Saustall hier. Also das wird wahrscheinlich nicht gehen. Ja? Also es gäbe wahrscheinlich bestimmte Territorien, die Sie so berücksichtigen müssten, immer so und warten, bis man den Stuhl angeboten bekommt. Ne? Und Sie sagen, boah, es ist schon heiß, ich bin so müde heute. Wann kriege ich endlich einen Stuhl oder darf ich mich setzen? Ja, bitte. Genau, ganz genau. Ja. Toilette, Badezimmer, dürfte ich mal kurz das Badezimmer benutzen? Vielen Dank. Was würden die Eltern mit Ihnen dann machen? Welche Konsequenzen würden, oder was wäre der Second Turn gewissermaßen? Ja? Genau. Also das wird ja nicht mal auffallen, ja? Wie auch. Ja, also haben Sie eine Erklärung? Ja, was bei GAFING, also bei einigen Studierenden, die da das bei GAFING Seminar auch gemacht haben, dass Eltern halt irgendwann sagen, ja Kind, was ist denn passiert mit dir? Ja, jetzt hast du Soziologie studiert, du hörst sofort auf, das ist nicht gut für dich. Ne? Musst sofort damit aufhören. Wir erkennen dich nicht wieder. Ne? Also man hat gewissermaßen, was das aussieht, dass es die Annahme gibt im Alltag, dass wir eine gemeinsame Zukunft hatten, ja, mit bestimmten Familienmitgliedern, mit Freunden. Wenn man sich dann plötzlich gegenüber einem Freund oder einem Vertrauten so verhält, das würde man nicht kennen. Also wir unterstellen gewissermaßen auch eine gemeinsame Vergangenheit und die wird hier gebrochen, diese Annahme. Ja? Warum bist du jetzt plötzlich jemand anderer? Ja? Okay, es gibt noch eine ganze Menge, vielleicht wenn wir später Zeit haben, kann ich noch ein paar vortragen. Aber wichtig ist, das sollte ankommen und auch in der Klausur zu berücksichtigen, es geht hier nicht darum, ausschließlich um die sogenannten Breaching Experiments, sondern es sollten eher so als Tutorials dienen, um zu zeigen, welche Vielzahl von Basisregeln eigentlich die Alltagswelt auszeichnet. Ich sage da noch ein paar, wie die denn lauten und welche das sind. Und zwar die gemeinsame Sprache und die Unterstellung von Rationalität. Das heißt, es gibt sowas wie eine stillschweigende Annahme, dass das, was wir einander aufzeigen, auch irgendwie vernünftig ist. Ja? Wenn wir hinter jedem Kommentar des Gegenübers in sozialen Situationen davon ausgehen, gefährlich. Oder wenn wir irgendwo einen Mann sehen, der mit einem Kind geht und denkt, das ist bestimmt ein Kindesentführer, da müsste sofort stehen. Also man käme gar nicht aus. Also es würde ein ständiges mit dem Finger irgendwo hinzeigen sein und würde eigentlich zum Zusammenbruch der sozialen Ordnung gewissermaßen führen. Ja? Dann Die Lebenswelt ist typenhaft. Wir erleben sie typenhaft. Bedeutet, aus kleinen Anzeichen konstruieren wir sowas wie typische Situationen. Wenn wir etwas Neues erkennen, ja, dann ordnen wir das typischerweise dem Bekannten zu. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal so hergehe, ja, und sagen, was macht ihr? Wahrscheinlich will er mich begrüßen. Ne? Aber dieses Winken irgendwie ist wahrscheinlich so Jugendsprache oder so eine Art von Begrüßung. Das wäre hier zum Beispiel, dass wir die Lebenswelt auch typenhaft wahrnehmen. Oder erinnern Sie sich, wenn Sie Menschen kennenlernen, Sie gehen durch die Stadt, denkt mich, erinnert mich an, ist wie meine beste Freundin, oder? Oder im negativen Fall erinnert mich an irgendeinen blöden, sag jetzt mal, Pfosten. Und der, ja, was wir machen, ist, wir projizieren gewissermaßen das auf diese Person, die da, damit überhaupt nichts, die auch nichts dafür kann. Ja? Das ist ein, mit Schütz würde man sagen, ja, das, also es geht auch zurück auf Schütz, dieses Prinzip der Typenhaftigkeit. Brauchen wir, um im Alltag gewissermaßen auch bestehen zu können, ja, um es einordnen zu können. Das Neue wird dem Bekannten gewissermaßen untergeordnet, bis auf Weiteres. Das heißt nicht für ewig, ne? Also wir sind dann eigentlich schon immer wieder gefordert, da so ein Update zu machen. Und das machen wir gewissermaßen wie selbstverständlich. Eine weitere Basisregel ist die Kontinuität und Wiederholbarkeit. Und zwar, ich kann im Prinzip in Zukunft immer wieder so handeln, wie ich es gelernt habe. Es gibt keine Überraschungen. Ich kann immer wieder das und so weiter, die Kontinuität der jetzigen Welt. Also, wir müssen, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich jeden Schritt, den wir im Leben machen, immer ins Ungewisse setzen. Ja, eigentlich machen wir ja schon was vor. Also jeden Schritt, den ich jetzt mache, der ist eigentlich in die Zukunft hinein, der ist ins Ungewisse. Wir gehen aber gewissermaßen davon aus, dass ich im Prinzip in Zukunft immer wieder so handeln kann, wie ich es bislang gelernt habe. Also ich mache daraus kein großes Problem und sage, boah, Scheiße, wie mache ich jetzt den nächsten Schritt? Ja? Dann geht auch auf Schütz zurück, die Generalthese der wechselseitigen Perspektiven. Der andere würde die Dinge von meinem Standpunkt aus auch so sehen. Ja? Also obwohl wir jetzt unterschiedliche biografische Hintergründe haben, also ich jetzt zu Ihnen, unterstellen wir uns zunächst mal, dass wir die gleichen Voraussetzungen haben. Also ich mache diese Unterschiede nicht problematisch und sage, nein, Sie können meine Welt bestimmt nicht so sehen. Ich bin in einer anderen Zeit geboren, bin woanders aufgewachsen, habe andere Familienverhältnisse als Sie. Eigentlich, also wir haben unterschiedliche Relevanzstrukturen. Eigentlich ist Verständigung unmöglich. Unmöglich, ja. Aber nö. Ich nicke, Sie nicken. Irgendwas ist da. Es scheint zu funktionieren. Was wir machen, ist, dass wir Idealisierungen einbauen, dass das, die Generalthese der wechselseitigen Perspektiven, uns dabei hilft, das zu entproblematisieren. Ja? Dass wir trotzdem miteinander in Interaktion oder in eine soziale Situation gehen können. Bis auf Weiteres. Das heißt nicht, dass es nicht scheitern kann. Das ist, der spinnt ja, stimmt überhaupt nicht. Ja, dann schauen wir, wie wir das aushandeln müssen in der Situation. Dann gibt es Dinge, die wir alle wissen. Wir setzen gewissermaßen voraus, dass es Dinge gibt, die jedes vertrauenswürdige Gesellschaftsmitglied weiß. Also so einen alten Allerwelts- oder Alltagsverstand oder Common Sense Knowledge. Erinnern Sie sich, als ich, was ich nicht wusste, oder ich nehme an, ich habe diese Geräte da, die Sie in der Hand haben, wie heißen die? Smartphones, Smarties genannt. Dann haben einige von Ihnen gelacht. Ich denke mal, weiß der nicht, was ein Smartphone ist oder ja. Also es gibt, sagen wir mal, milieuspezifisch oder bezogen auf eine Gruppe bestimmte Annahmen, was als normal gilt, was man natürlicherweise macht. Jetzt müssen Sie mir helfen. Gibt es Dinge in Ihrem Alltag, die Sie als na klar, ey, weiß der das nicht? Das ist doch vollkommen klar, dass man das so macht, wie wir es machen. Haben Sie da eine Idee oder ein Beispiel? Vielleicht können Sie auch auf die sogenannten Smarties zurückkommen. Also gibt es Dinge, die wir alle wissen, aber die Sie mir unterstellen? Ja? Haben Sie da ein Beispiel? Ja? Nein? Warum haben Sie denn dann gelacht wegen diesem komischen Smarties? Was war das einfach die Bezeichnung oder wissen Sie nicht mehr, dass Sie gelacht haben? Ja, bitte. Okay. Sorry, das letzte habe ich nicht verstanden. Ach so, stimmt, okay. Ja, also eine missbräuchliche Verwendung eines Begriffes für eine Süßigkeit, ja, und nicht für okay. Im Übrigen ist das ein weiterer, aber überlegen Sie sich mal, wenn Sie jemand sagen, Alter, das weiß doch jeder oder so, ja, wenn Sie mal in einer sozialen Situation sich in den nächsten Wochen beschäftigen oder befinden, und überlegen Sie mal, welche Normalitätsannahmen Sie selber dem anderen unterstellen und welche das sind, ja? So. Diese sogenannten Äußerungen, also eine weitere Regel ist, dass wir Äußerungen im Alltag, also Äußerungen im Alltag, dass wir die im Interaktionsverlauf ständig interpretieren. Das heißt, soziale Wirklichkeit ist ein unaufhörlicher, also Sinndeutung und Sinninterpretation. Wir sind ununterbrochen damit beschäftigt, zu deuten. Also wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was Hermeneutik ist, dann muss er sagen, hey, Sie sind ja Oberhermeneut, ja, im Alltag, weil Sie einfach ständig deuten, auslegen, was könnte das bedeuten, Sie brauchen in die Mensa gehen, ist das, mit wem habe ich es hier zu tun, ja. Und das ist auch ein wesentliches Merkmal für Alltagsinteraktion natürlich auch. Damit Interaktion flüssig verläuft, müssen die Teilnehmer auf der Basis von Vertrauen in die korrekte Interpretationsleistungen der anderen handeln. Wir müssen schon offensichtlich im Alltag nach Maßgabe oder nach Annahme der Garfinkels gewissermaßen auf der Basis von Vertrauen, wir müssen darauf vertrauen, dass der andere das schon richtig interpretieren wird, wie ich es eigentlich meine. Ja? Das heißt, Trust oder Vertrauen ist eine konstitutive Bedingung oder ein Baustein für einen funktionierenden Ablauf von sozialer Ordnung. Und diese sinnhafte Normalisierung wird interaktiv hergestellt, aktiv aufrechterhalten und mitunter sozial eingefordert. Ja, also wenn wir jetzt dieses Preaching machen zu Hause, ist eben genau das Problem, ne? Das ist die sinnhafte Normalisierung wird interaktiv hergestellt, aufrechterhalten und unter sozial eingefordert. Also bitte Kind, benimm dich jetzt so wie, also was machst du? Ja, das kann nicht normal sein, dass du das jetzt hier gewissermaßen unterläufst. Das heißt, diese Preachings sollen ausschließlich zeigen, da gibt es noch einen anderen Boden darunter, auf dem wir stehen, und der ist konstitutiv für soziale Ordnung. Der wird aber nicht explizit gemacht. Es wird nicht ständig explizit gemacht, was eigentlich auch noch damit gemeint ist. Ja? Das heißt, ja, das ist zentral. Es gibt gewissermaßen noch Hintergrunderwartungen, die wir mitführen, ohne sie selbst zu thematisieren, zu problematisieren und reinzuholen. So, das Beispiel Smarties zeigt auch, dass Sprache unpräzise ist, da sie von sogenannten indexikalen Äußerungen durchzogen ist. Wenn wir etwas sagen, kann es auch, eine Äußerung, führt gewissermaßen oder ist immer nur vor dem Hintergrund des Kontextes erklärbar, erfahrbar, wofür sie eigentlich steht und was es eigentlich bedeutet. Also die Kontextbezogenheit oder die Kontextsensitivität, wenn man so will, spielt hier eine entscheidende Rolle. Der Kollege meinte vorhin, Smarties meint ja diese Süßigkeiten und nicht eben das Mobiltelefon, aber vor dem Hintergrund, wie ich es eingebettet habe in der Beschreibung, war klar, der meint nicht die Smarties, sondern der meint das Smart-Telefon. Ja? Und das ist Sprache ist immer total unpräzise, wenn jemand sagt, darf ich was fragen? Wie geht es Ihnen heute?
Sehr gut.
Was meinen Sie mit sehr gut?
Ja, dass mir halt besser geht als in anderen Tagen.
Was meinen Sie mit besser? Also, ich verstehe nicht, was mit. Was.
Naja, besser.
So, wenn ich jetzt noch einen drauflegen würde, dann sagen jetzt reicht's. Ja, also besser halt ist schon eine Zurückweisung. Frag nicht. Ich schreibe es mir zu. Frag nicht so doof. Das sagt man halt so. Ja, also geh jetzt, fordere es nicht ein, was du eigentlich sonst noch damit meinst und was sonst noch dahinter stehen könnte. Ein ganz wichtiges, zentrales Prinzip, dass wir auch nicht zu weit gehen dürfen. Ja, und das ist auch eines dieser Experimente. So, jetzt machen wir mal Schluss mit den Experimenten und das überspringen wir jetzt auch mal. Und in Anbetracht der Zeit gehen wir jetzt mal zu einer klassischen Studie, zu der sogenannten Agnes-Studie. Und zwar, wir haben ja gesagt, es geht um ongoing accomplishment. Und wenn wir jetzt dann sagen, dass die Welt eine fortwährende Hervorbringung von uns allen ist, was bedeutet das jetzt für Milieu- oder Geschlechterzugehörigkeit? Jetzt sehen Sie ja dieses Bild hatten wir vor einigen Wochen. Das ist, glaube ich, der Forscher, der sich da oben reingeschmuggelt hat. Also Forschung ist auch ein ongoing accomplishment. Und hier geht es dann gleich um die sogenannte Agnes-Studie. Worum ging es bei der Agnes-Studie? Und zwar im Alltag gehen wir selbstredend davon aus, dass es genau zwei Geschlechter gibt. Und nur zwei. Davon gehen wir im Alltag aus. Ja? Das sagt jetzt nichts. Ja, ich sage mal später, was damit nicht ausgeschlossen ist. Ausnahmslos, jeder Mensch hat in dieser Common Sense Einstellung, zu einem dieser Geschlechter zu gehören. Ja, Sie können ja mal, es gab hier an der Universität letztes Semester oder vorletztes Semester jemanden, der hatte eine dritte Toilette eingeführt, vorübergehend. Eine dritte Toilette, wo eben Menschen, die sich weder männlich noch weiblich oder alles, was sonst noch alles möglich sein könnte, der Selbstkategorisierung und Selbsttypisierung, und hat dann so Kärtchen gedruckt und die dann an den Türen festgemacht. Was glauben Sie, was passiert ist? Was hat die Organisation Universität gemacht? Haben Sie eine Idee? Wurde das ausgeweitet auf alle anderen Toiletten? Oder was hat man gemacht?
Ja, gar nichts machen, da reicht es ja, bis die ersten Raumflieger oder Hausmeister kommen, das sehen und wegreißen. Bin ich mir recht sicher.
Ganz genau. Der Hausmeister oder hatte den Auftrag bekommen oder irgendjemand hat ihm gesagt, hey, das führt zu Irritationen, weil der Hintergrund war, dass dann dem Anschein nach Männer oder Frauen in die gleiche Toilette gegangen wären, vor allem die diese Toiletten nicht kannten. Also, ne, also die Karten wurden nach der Reihe eingesammelt und waren wieder weg. Also ein Ärgernis für die Organisation und die darauf eine Antwort gefunden hat, das geht nicht. Ja? Wir haben nur zwei. Es darf nicht mehr geben. Ja? Ist im Grunde auch eine kleine an herbeigeführte Krise. Also, Sie dürften so ziemlich jede Person in diesem Hörsaal auf an. Genau. Jetzt versuchen Sie mal, wenn Sie sich mal so umschauen, jede Person hier in diesem Hörsaal können Sie jetzt irgendwie einordnen. Männlich, weiblich, oder? Unproblematisch. Ja? Wenn wir jemanden nicht eindeutig einordnen können oder jemanden verwechseln, zum Beispiel am Telefon, passiert das häufig. Eine Frau hat eine tiefe Stimme oder ein Mann eine hohe Stimme, dann ist das in unserer Gesellschaft eben überaus eine peinliche Angelegenheit. Also jemand natürlich, der diese Einschätzung trifft und eine ungemein beleidigende für den sie betrifft auch. Ja? Erinnern Sie sich vielleicht so einen Übergang zwischen jugendlich erwachsenen werden, wenn man so, was soll ich mal sagen, man hat lange Haare, Bartwuchs ist noch da, ich spreche jetzt mal für die Männer. Und wenn man dann plötzlich als Mädchen identifiziert wird, als biologischer Mann, ja, und der auch das Mannsein gewissermaßen auch noch, was auch immer das bedeutet, erlernen musste, wie man sich als Mann, wie man steht, wie stehen die Männer eigentlich so oder so oder wie, also ich sage nicht, ich spreche nicht von irgendeiner Norm, ne? Sondern es geht lediglich um eine Common Sense Einstellung, wie Akteure sich wechselseitig irgendeine Art von Zugehörigkeit anzeigen. Ja? Das sagt nichts aus, dass das so sein muss. Ja, ich sage gleich später was dazu. Also wir erwarten gewissermaßen von den anderen, dass sie uns interpretierbare Hinweise auf ihr Geschlecht geben und Unklarheiten erst gar nicht erst aufkommen lassen. Jetzt können Sie mal fragen, wie Sie das denn selber machen. Also die Gesellschaft hält für uns, für diesen Zuschreibungsprozess etliche Hilfsobjekte oder auch tertiäre Geschlechtsmerkmale zur Vereinfachung bereit. Namen, Wie heißen Sie mit Vornamen? Ella. Wie heißen Sie mit Vornamen?
Thomas.
Schuhe, Frisuren, Kleidungsstücke, Uhren, Schmuck, Parfum, Mobiltelefone. Können Sie mir mal kurz mal alle, zeigen Sie mir mal kurz mal Ihre Mobiltelefone. Einfach nur von der Farbe. Okay, das ist neutral. Ja. Okay, er wird schon bunt. Ja, jetzt kann man halt. Danke. Ja. Sogar alle ausgeschaltet, wow. Haarwaschmittel, Farben. Also, wie sieht es jetzt mit diesen Dingen bei Ihnen aus? Erleichtern Sie Ihre Einordnung, wenn Sie jetzt mal sich mal umschauen? Darf man schauen, welche Schuhe man trägt? Wie die Frisuren sind? Ja? Zum Beispiel, seit wann trägen Männer einen Dutt? Gar nicht so lange. Ne? Also, aber es ist heute unproblematisch. Es ist unproblematischer geworden. Ja? Also vor 20 Jahren, wenn man irgendwie ein Fußballer jetzt einen Dutt getragen hätte, sag ich, hey, das geht gar nicht. Er würde beschimpft werden man würde dieser Person eine unvorteilhafte Zuschreibung machen. Ja. Okay. Wenn die Zweigeschlechtlichkeit, jetzt müssen wir da weiter schauen, wenn diese Zweigeschlechtlichkeit und ihre jeweilige Einordnung so selbstverständlich ist, warum jetzt eben dieser Aufwand? Was glauben Sie? Also, was ich sagen will, ist, es gibt offensichtlich sowas wie tertiäre Geschlechtsmerkmale wie Namensschuhe, Frisuren, Kleidungsstücke, dass man jemanden als Mann oder Frau identifiziert. Wozu jetzt eben dieser Aufwand der Darstellung? Also, es gibt sowas wie, Ruth Ayers hat da eine sehr tolle Studie zu diesem Thema, was für gewöhnlich mit Doing Gender überschrieben wird, gemacht. Da können Sie mal reinschauen. Und zwar sagt sie, sexuierte Objekte unterstützen nicht einfach nur eine vorhandene und natürlich gegebene Differenzierung, sondern machen eine eindeutige Geschlechterunterscheidung überhaupt erst möglich. Also selbstverständlich gehört mehr zur binären Geschlechtsunterscheidung als nur sexuierte Objekte. Und zwar, und jetzt komme ich gleich zur Studie, die Frage, mit der sich Garfinkel beschäftigt hat, war, wie wird in der Alltagsinteraktion diese binäre Zweigeschlechtlichkeit beiläufig und ganz selbstverständlich im Handeln hergestellt? Das ist die Frage. Das heißt, Sie wissen alle, kennen wir aus der Biologie, dass es sowas wie ein biologisches Geschlecht gibt, das wir über die Geschlechtsorgane identifizieren können und ein sogenanntes soziales Geschlecht. Das meint Doing Gender. Ne? Also Sex und Gender ist der Unterschied und Doing Gender und ist in den Gender Studies gewissermaßen, im Übrigen für die Gender Studies studieren, ist das gewissermaßen die Initialzündung aus der Ethnomethodologie, die dann bei West und Zimmermann noch weiter bearbeitet wurde und in weiterer Folge später noch bei Judith Butler, Hirschauer und so weiter, wie sie alle heißen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt haben. Es ist sehr spannend, aber wichtig ist hier, es geht um etwas Soziales, es geht um eine soziale Leistung, um eine soziale Herstellung. Ja, es reicht nicht aus zu sagen, ich bin halt Mann. Ja, sondern was muss ich alles tun, um als Mann durchzugehen oder als Frau oder als was auch immer. Ja? Also es geht auch, man kann es auch fassen mit einer Art von Identitätskonstruktion, die ich im Vollzug erst herstelle. Ja? Man kann es auch erweitern auf andere Typen oder Zugehörigkeiten, Identitätsaspekte, da gehört das auch dazu. Also, bei Garfinkel hieß das eben Passing and the Managed Achievement of Sex Status in an Intersexed Person. An diesem Beispiel wird deutlich, was für uns im alltäglichen Leben nicht wahrnehmbar ist, die kontinuierliche Hervorbringung von Geschlecht in der Interaktion, Geschlecht ist gewissermaßen eine soziale Kategorie. So, was hat er gemacht? Diese intersexuelle bzw. transsexuelle Agnes, eine junge Frau, die ihre Geschlechtszugehörigkeit für sich und andere neu erzeugt. Garfinkel beschreibt ihren körperlichen, psychischen und sozialen Prozess des Frauwerdens. Ja? Also Agnes ist Frau geworden. Und diesen Prozess hat er beschrieben. Das Untersuchungsmaterial besteht aus Gesprächen, die während ihrer medizinischen Betreuung neben vergleichbaren ärztlichen Gesprächen geführt worden sind. Und zwar hat Garfinkel in diesen Interviews, die er geführt hat mit Agnes, zunächst mal war vollkommen einig, also die ist 120% weiblich. Ne? Also sie ist hat sie als weiblich gewissermaßen wahrgenommen. Agnes Körper verfügt über, das zur Erklärung, über weibliche sekundäre Geschlechtsmerkmale, Brüste, und männliche primäre. Eine Operation änderte die primären Merkmale. Die wurden gewissermaßen entfernt, ja? Das primäre Geschlechtsmerkmal. Allerdings sah Agnes sich schon immer als eine natürliche, normale Frau oder, ja, oder sich weiblich an. Ihr männlicher Status war für sie ein biologischer, behördlicher Fehler. So hat sie es gewissermaßen genannt. Ja? Also so eine Geschlechtswechslerin, so könnte es mal fassen. Und ich komme jetzt gleich auf den entscheidenden Punkt, worum es geht. Und zwar nennt das Garfinkel Passing. Im Übrigen, Passing kommt eigentlich aus dem Amerikanischen, also aus dem Zusammenhang von, African Americans, also Schwarze, die als Weiße durchgehen mussten, wollten, in sozialen Situationen, im Bus zum Beispiel zu sitzen, also wenn, als es getrennt war, oder haben Sie vielleicht ein anderes Beispiel, während des Zweiten Weltkrieges zum Beispiel, Juden, die als Arier durchgehen mussten, um irgendwelche Zonen zu durchqueren. Also wie zeigen sie sich an als Unverdächtiger gewissermaßen? Das ist mit Passing gemeint. Oder ein anderes Beispiel, was mit Hochstapeln zu tun hat, wenn Menschen hochstapeln und sagen, guten Tag, also ich komme irgendwie in eine Institution rein, in eine Psychiatrie zum Beispiel, und geben sich auch als Oberarzt und behandeln, aber wie selbstverständlich, dann sind das diese Akteure, die immer sagen, ja, wow, cool, ja, gut gemacht, irgendwann wird das schon auffliegen, aber die ähnlich wie Agnes gelernt haben, sowas wie, sind so praktische Epistemologie betreiben, also durch Beobachtung, durch genaue Beobachtung, was tut ein Oberarzt oder was tun meine Kollegen im Umgang mit ihren Patienten in der Psychiatrie, und die auch gelernt haben, genau hinzuschauen, wie sie denn eigentlich das machen und was sie selbst angeeignet haben und dann selber hervorgebracht haben, um für alle, wie selbstverständlich, als Chefarzt, Oberarzt gewissermaßen zu agieren. Da gibt es noch ein paar andere Beispiele, aber so in die Richtung geht es, aber das ist mit Passing gemeint. Ja. So, Garfinkel bezeichnet diesen Prozess als Passing. Sie lernte sich wie eine Frau zu kleiden, bewegen und zu sprechen. In einem kontinuierlichen Prozess gelang es ihr, sich selbst immer überzeugender, routinierter als Frau hervorzubringen. Jetzt frage ich Sie mal, was glauben Sie, also sagen Sie mal erstmal Männer wie Frauen oder alle Menschen hier, was sie denn vielleicht möglicherweise für soziale Situationen geschaffen hat oder es gegeben hat, die sie zu bewältigen hatte. Haben Sie da eine Idee? Also wenn ich sage, Agnes lernte sich für eine Frau zu kleiden, okay. Aber damit ist es noch nicht getan. Ne? Also man kann ja nur ein Frauenkleid anzuziehen, dann sehen wir, laufen wir so rum wie im Fasching hier, oder man sieht auf einen Blick, du hast zwar ein Frauenkleid an, aber du hast nicht verstanden, das zu tragen. Ja, und ja, kommt ein bisschen holprig daher und dann wird es lustig. Ja, also das ist jetzt noch nicht getan, oder? Würden Sie mir da widersprechen? Oder jetzt mal, was bedeutet es denn, sich wie eine Frau zu bewegen heute oder wie eine Frau zu sprechen? Haben Sie da eine Idee? Haben Sie eine soziale Situation, wo es darum geht, wo Sie Ihre Karte als Frau durchzugehen, denn ausspielen? Bitte.
Also darf man das überhaupt noch machen, irgendwelche Eigenschaften Männern und Frauen zu schreiben? Das ist doch irgendwie heutzutage alles sexistisch.
Ja, ja. Ja, genau. Aber ist es ja auch. Aber das möchte ich ja damit ja gar nicht sagen. Ne? Das wollte ich ja damit gar nicht sagen. Aber gleichzeitig sehen Sie ja, oder gibt es, jeder hier wird sich wahrscheinlich irgendeiner einem Typ zuweisen oder zuordnen, sagen, ich bin Ehemann oder Ehefrau. Die Sache ist ja nur, zunächst mal, oder machen wir mal so, ich erkläre es dann mal zu Ende und stelle dann die Frage, was wir hier alle wie selbstverständlich tun, um als Frau oder als Mann gewissermaßen durchzugehen. Ja, können wir ja mal dann überlegen. Jedenfalls, was das Besondere war bei Agnes, sie hat eben gelernt zu beobachten. Sie hat im Grunde das gemacht, was Ethnomethodologen auch machen. Sie beobachtete, wie andere ihr Frausein gewissermaßen hervorbringen. Ja, und wie sie es anzeigen. Die Art und Weise des Gehens zum Beispiel, also kleinere Schritte zu machen, also gemäß ihres Körperbaus, was auch zu ihrem Typ gewissermaßen passt, die von ihnen vielleicht ein bisschen Schauspiel gemacht haben, man kriegt da so ein Feeling dafür, ja. Sich zu bewegen und zu sprechen, das ging ja hier um die 50er Jahre, ja. 50er, 60er Jahre, also wie Frau sich in einem bestimmten Milieu namens Agnes sich zu verhalten hatte. Ja, also zum Beispiel, das ist eine Tür, ich bin eine Agnes und da kommt jemand und ich sehe, da kommt jemand, ein bisschen ein Trippelschritt, damit mir der Herr dann die Tür aufmachen kann. Zum Beispiel, das war ein Beispiel. Ja, und ich reindränge und sage, guten Tag. Das heißt nicht, dass man es immer so machen muss, ja, aber in dieser Situation hat sie diesen Identitätsaspekt gezogen, ja. Die Palette, was Frau oder Mann alles meint, ist ja unendlich. Darum geht es ja gar nicht. Das möchte ich nicht sagen. Ja? Hier geht es zunächst mal, welchen Anteil von ihrer Karte sie gezogen haben möchte oder wie sie macht gewissermaßen darstellbar, als wer sie überhaupt identifiziert werden möchte. Ja? Und das ist natürlich beliebig. Ja? Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Also, Agnes ist fortwährend damit beschäftigt, sich als Frau zu präsentieren und von anderen als solche wahrgenommen zu werden. Agnes ist sowas wie eine Practical Methodologist oder Ethnomethodologist zu verstehen, was andere selbstverständlich praktizieren. Das ist ein weiterer Begriff, heißt eben Seen but Unnoticed, das ist gewissermaßen präreflexiv. Wir tun es, aber es ist uns gar nicht so klar oder es ist unbemerkt. Also ist damit ein Practical Ethnomethodologist zu verstehen, was andere selbstverständlich praktizieren, musste sie zugleich identifizieren, analysieren und anwenden. Und dieses Wissen muss sie, ja, sie muss es zuerst mal sehen, hat es jetzt relevant für diese sozialen Situationen, analysieren und dann anwenden und dann den Vollzug machen, um als diese Person durchzugehen. Das kennen wir aus der Biologie mit dem Mimikry, also Nachahmung, Täuschungsmanöver und natürlich immer die Gefahr, das Risiko entdeckt zu werden, ja. Also jetzt mal, was weiß ich, man muss schnell auf Toilette und dann vielleicht doch irgendwo hin zu pinkeln oder so. Wie manche Männer es manchmal tun. Ja? Oder was auch immer. Oder mit der Stimme oder die Körperspannung zu verlieren. Keine Ahnung. Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir dann aus irgendeiner bestimmten Rolle, einer Darstellungsrolle irgendwie rausfallen. Jetzt überlegen Sie sich mal, in Ihrem Kontext, in Ihrer Alltagswelt, in dem das Kontext, also das Konzept Parsing ebenfalls von Bedeutung sein könnte. Also wo Sie selber als jemand mit einem bestimmten Identitätsaspekt durchgehen. Haben Sie da eine Idee? Wo könnte Parsing für Sie, also Parsing muss nicht nur auf Agnes jetzt hier zutreffen, aber haben Sie eine Idee, wo das auch bei Ihnen zutreffen könnte? Gerne. Ja.
Und dann war ich im Restaurant und dann stand er schon vorne dran, weil wenn man reinging, die Toilette ist nur für Gäste.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, wie ich mir das nicht anmerken lassen wollte, dass ich nicht rausgekommen bin. Bin also quasi nur durchgeschlendert und habe dann mal rumgeguckt zu dem anderen Tisch. Wie ich fand, sehr konspirativ und auch völlig zufrieden.
Das heißt, Sie haben den Aspekt, ich bin Gast in diesem Restaurant, ja? Also Sie haben sich verhalten wie ein Gast in diesem Restaurant. Und nicht wie ein Touri, der so reingeht, ja, und einfach 2 Euro sparen möchte und die nicht dafür bezahlen möchte. Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel. Also wo wir durch geschickte Beobachtungen vielleicht anzeigen. Bestimmte Wege, vielleicht uns vorher überlegen, wo die Toilette ist und nicht mal so reingehen oder so. Ne? Also dann war so ein paar schlecht beobachtet. Beobachte vorher, identifiziere und wenn du es identifiziert hast, wende es dann gewissermaßen gekonnt an. Hat noch jemand ein Beispiel? Ja, bitte.
Am Festival, wo wir miteinander waren, aber eigentlich immer Männchen und Frau. Ich bin einfach durch, selbstbewusst, die haben mich angeschaut und dann haben wir uns gelassen, ohne dass ich irgendwas sagen musste.
Also Sie haben sich als Mitarbeiter.
Also wir waren eigentlich auch Mitarbeiter.
Ja, genau. Aber Sie haben sich entsprechend selbstbewusst wie selbstverständlich auch im Schrittverhalten, haben bestimmte Wege auch betreten und gehen als Mitglied, als Zugehöriger oder ja, Verantwortlicher dieser Veranstaltung durch. Ich glaube, ja, bitte. Ja.
Aber ich bin ja, also, dass ich das Problem habe, dass ich zwar auf dem Papier Student bin, aber ich muss ja auch erstmal lernen, Student zu sein.
Ja.
Und ich hoffe, dass ich ständig irgendwie durchkomme, dass die Leute gar nicht aufhören, die
Kompetenz. Erstmal, wenn man das sagen kann, was du gerade gesagt hast, dann ist man angekommen. Ja. Dann hat man den Laden, man hat den anderen Blick auch drauf, ja, also insofern, also wenn du es jetzt noch nicht glaubst, dann möchte ich dich vor all den Leuten hier adeln und sagen, ja, du bist wirklich angekommen hier, jetzt bist du Student, hauptberuflicher Student, ja. Nee, ja, überlegen Sie sich selber mal, was tun denn, welche Methoden haben Sie eingesetzt, um als Studi durchzugehen in der Stadt, an der Uni selber, gegenüber den Dozierenden. Was haben Sie da alles Mögliche eingesetzt? Bitte, Max.
Ja, das ist total, da ist auch sehr passend, wenn wir jetzt die Tutorien als Beispiel nehmen. Wenn man eben als Student dann durch, die geht man dann als Zuhörer.
Ja, genau. Stimmt, ist ein super Beispiel. Und gleichzeitig ist es trotzdem eine kleine Differenz dabei, dass man sagt, die aber eher so auf Nivellierung, auf Gleichmachen wahrscheinlich beruht, aber da weiß ich nicht, wie ihr das dann jeweils macht und sagt, ja, kennen wir auch, aber es ist nicht so schlimm, da schaut schlimmer aus, also solche Praktiken werden dann auch mal hergestellt, um, ja, um auf Augenhöhe gewissermaßen auch zu arbeiten und zu operieren. Im Übrigen, kleiner Tipp, wenn Sie mündliche Prüfungen machen müssen, mündliche Prüfungen, weiß nicht, ob das jetzt aufgezeichnet werden sollte, aber ach, ist ja wurscht. Ist jetzt nicht schlimm. Wenn es im Gespräch, wenn Sie in der Prüfungssituation es schaffen, ein Gespräch auf Augenhöhe herzustellen, ja, wenn Ihnen der Prüfling oder der Prüfer, die Prüferin, das, was Sie wie selbstverständlich darstellen, das darf natürlich kein Topfen sein. Das muss schon entsprechend gerahmt sein mit Verweisen auf Literatur und so weiter und wer das und das gesagt hat. Also eine gewisse Souveränität gehört schon dazu. Aber wenn der Prüfer oder die Prüferin ihn das sie gleichrangig behandelt, ja, und nicht hinterfragt, was meinen Sie eigentlich? Also weil sie so überzeugend sind, dann ist die Prüfung meiner Erfahrung nach immer schön gut und eine gemähte Wiese. Ja, dann ist sie sehr gut. Dann sind sie gewissermaßen, werden sie als gleichrangiger Kollege oder Kollegin auch behandelt. Ja, wenn man nicht jedes Mal hinterfragt, was meinen Sie eigentlich mit Ethnomethodologie, was meinen Sie eigentlich mit Accountability, was meinen Sie eigentlich mit Reflexivity of Accounts? Was wir im Alltag ja auch nicht machen. Ne? Also im Grunde ist eine Prüfung schon eine kritische Situation, weil da wird das, was Sie mir sagen in der Prüfung, sagen, nein, können Sie das bitte schön freundlich gerahmt, ne? Können Sie das bitte genau erläutern, was Sie damit meinen? Aber idealerweise gute Prüfungen werden am Ende, gegen Ende hin, sind die gleichrangig. Ja, und das ist ein gutes Zeichen dafür, auch für mich als Prüfer festzustellen, ja, super, gut. Ne? Also wenn ich mich frage, was macht eine gute Prüfung, eine Prüfung zu einer guten Prüfung und wann wähle ich welche Note, wenn ich das jetzt nicht irgendwie würfeln, wenn ich nicht würfeln möchte, zwischen 1 und 3 oder so, was natürlich Quatsch ist. So, was sagt die Zeit? Ich gehe mal kurz weiter mit Parsing und dann haben wir eine Übung für Sie. Um die Operation zu ermöglichen, wurde Garfinkel und andere Wissenschaftler ebenfalls von Agnes systematisch getäuscht. Und das ist jetzt ein kleiner Clou dieser Studie. Und zwar, so beruhten die weiblichen Geschlechtsmerkmale auf der Einnahme von Östrogen ab dem 12. Lebensjahr. Also Agnes vollzog bei den Wissenschaftlern ähnliche Praktiken, wie beispielsweise im privaten Berufsleben, um als natürliche, normale Frau durchzukommen. Ja? Also sie hat die Wissenschaftler, die in der Studie auch daran teilgenommen haben, auch getäuscht, hat gewissermaßen auch gepasst, ja? Hat sie durch die Darstellung ihrer sozialen Geschlechteridentität hat sie auch dahingehend überzeugt, dass sie eigentlich eine 120% Female ist, ja? Und diese Geschlechterkategorisierung wird eben von Garfinkel Omni relevant gesehen. So tun Individuen etwas, wenn sie etwas tun, immer wahrnehmbar als Mann und Frau. Das war so eine zentrale Aussage. Es sagt jetzt aber überhaupt nichts gegen Queer oder sonst irgendwelche anderen Konzepte, die es zuhauf gibt und die in den Gender Studies auch diskutiert werden. Sondern hier geht es mal darum, dass Agnes, und deswegen der Hinweis nochmal zu ihrem Einwurf vorhin, sie wollte ja als Frau durchgehen. Sie wollte nicht als dazwischen oder mal ein bisschen oder mal als Mann und dann wieder mal wieder als Frau, sondern sie wollte als Frau gewissermaßen durchgehen. Sie wollte jede Situation, in der es ihr wichtig erschien, als Frau identifiziert zu werden, auch als Frau identifiziert zu werden, wahrgenommen zu werden. Okay, so, jetzt machen wir aus Agnes Adam. Ja, Adam. Und zwar jedoch mit umgekehrten Ausgangsbedingungen. Also es gibt, Adam hat primär weibliche Geschlechtsorgane, Geschlechtsmerkmale und sekundär männliche. Paararbeit 10 Minuten. Wählen Sie jetzt 2 bis 3 unterschiedliche soziale Situationen und beschreiben Sie gewisse Ethnomethoden, die Adam einsetzt, um als Mann durchzugehen. Also wir kehren es jetzt um. Bitte. Bartwuchs oder man kann ja so tun, dass es so aussieht, als hätte man Bart immer gut rasiert oder so, ne, wo einfach oder was auch immer. Ne, ich lasse das mal eurer Fantasie. Versucht mal darauf zu antworten. Also wir drehen jetzt die ganze Geschichte um und sagen jetzt, gucken jetzt nicht, was tat Agnes mit ursprünglich mal männlichen primären Geschlechtsorganen, um als Frau durchzugehen, sondern jetzt umgekehrt von der anderen Seite gewissermaßen. Und versuchen Sie jetzt da am besten auch ein paar unterschiedliche soziale Situationen zu beschreiben aus dem Alltag, sei es jetzt essen zu gehen oder was auch immer, was Ihnen einfällt, um mal ein paar Praktiken zu identifizieren, die hier eingesetzt werden. Also wie Frau ein Mann ist oder als Mann erscheint. Machen Sie mal am besten mit Ihrem Sitznachbar, Sitznachbarin so ein paar Minuten. Versuchen Sie das mal. So, jetzt bin ich gespannt auf Ihre Alltagskompetenzen. Was macht Adam? Adam kauft Eis. Also, haben Sie Beispiele? Haben Sie eine soziale Situation und versuchen Sie die mal so minutiös oder so in so einer Art Slow Motion zu beschreiben. Darüber können wir es auch identifizieren vielleicht. Also um das so ein bisschen zu entfremden oder befremden eigentlich. Hat jemand eine Idee? Oder ein schönes Beispiel? Bitte.
Beine rasieren,
okay. Können Sie das irgendwie einbetten in eine soziale Situation? Können Sie das in eine soziale Situation einbetten? Aber was würde jetzt Adam machen? Rasiert er jetzt die Beine oder nicht? Es ist verwirrend, das Beispiel. Er rasiert sie nicht. Also Adam lernt es auszuhalten, wie es sich anfühlt, unrasierte Beine zu haben. Ist doch herrlich. Also allein in dem Wort herrlich steckt schon drin, ne? Herrlich, ja, also so fraulich. Ich sage jetzt nicht, nur das zum Verständnis, es geht hier nicht um zu sagen, was Mann oder Frau zu tun hat. Das ist ständig im Wandel, ja? Darum geht es überhaupt nicht, ja? Sondern wir sollen gucken, was Akteure, woran sie sich orientieren, um sich für sich selbst darstellbar zu machen. Ja? Das meinte ich ja vorher mit dem Dutt. Ja, also es ist unproblematisch, ein Dutt zu tragen. Ja, oder es gibt genauso auch Männer, die sich die Haare rasieren, die Haare, die Beine rasieren. Ja, gibt es auch, ist ja überhaupt kein Problem. Oder, ne, und das, Okay, also eine Art der Körperpflege. Aber das führt jetzt dann zu diesen Objekten, die wir vorhin gesprochen haben. Ja, also Darstellung, Frisur, Styling, wie auch immer. Was ich meinte, ist soziale Situationen. Ja, dass wir von sozialen Situationen sprechen, wo man den Vollzugscharakter, damit das Soziale so ein bisschen herauskommt, dass wir jetzt nicht nur sagen, ja, ich meine, das Erste, also Adam wird jetzt mal schauen, ja, wie trägt man heute die Haare, ja, zum Beispiel, oder, ne? Aber jetzt mal, dass wir schauen, soziale Situationen, es sind ein paar Hände oben, bitte. Also eine bestimmte Art der, also der Begrüßung. Okay, haben wir schon mal eine? Ja? Ja, okay, gut. Also über die Betonung, über die, ja. Ja, haben Sie einen Test? Ist gar nicht so einfach. Ja, umgekehrt auch. Ja, bitte. Okay, also so bestimmte. Also Annahmen, was man, also dahinter stehen ja bestimmte Höflichkeitsannahmen, auf die er Bezug nimmt, um zu zeigen, komm mal her, ja, oder irgendwie so, ich mach das mal. Ja, okay.
Dass man sich gegenüber sich
Ich bin der Friedrich, ja, okay. Also mit Stimme, Händedruck, ich bin der Friedrich. Und also der Namen gibt gewissermaßen den Rahmen, die Verkörperung dessen, der Händedruck ist einfach so. Das heißt jetzt nicht, dass Frau keine festen Händedrücke, also keinen festen Händedruck macht. Das heißt nicht, ne? Aber es geht um der Versuch, die Summe ist es, etwas Bestimmtes darzustellen. Nochmal, ja? So, jetzt sage ich mal, wie ich sitze. Ja, ich sitze auch immer so. Ist das jetzt? Also Beine überschlagen oder Beine eben nicht überschlagen. Ja, okay? Okay. Das heißt nicht, dass es, ja, ich glaube, es ist jetzt klar geworden, ja? Also flirten. Jetzt, ja, okay. Flirt versuchen, den Anfang zu machen oder generell überhaupt vielleicht mal eine Adressierung überhaupt in die richtige Richtung zu machen. Ja, das heißt ja nicht, dass Adam jetzt automatisch, er kann ja, wen auch immer auswählen, aber dass die Adressierung klar ist. Also Adam möchte zum Beispiel Kontakt mit Männern aufnehmen oder Kontakt mit Frauen aufnehmen, die er als Frau oder Mann identifiziert. Ne? Man weiß ja nicht, was dann tatsächlich eigentlich stimmt. Ja? Aber orientieren müssen sich zunächst mal bis auf Weiteres, um zu wissen, mit wem haben wir es eigentlich denn zu tun. Ja? Ja, bitte. Männer sind unfreundlich. Ja? Okay. Also das sind jetzt kommen ja unterschiedliche Männerbilder hier gewissermaßen zusammen. Ne? Es gibt kein, es ist nicht eindeutig festzulegen. Das ist, also ist, ne, das möchte ich nicht sagen, überhaupt nicht. Hier geht es um die soziale Praxis, wie wir etwas anzeigen. Ja, also eine bestimmte, ja, Grobheit der Begegnung so als einen Aspekt. Okay. Ja. Also die Art des Posing, so. Ja, okay. Oder ja, gibt es bestimmt eine Menge, eine ganze Palette an Selbstdarstellungspraktiken, die typischerweise bis auf Weiteres gelten. Ja? Also die Adam inszeniert, durch Beobachtung zunächst mal. Ja? Okay, ja. Machen Sie damit weiter, ja, also für sich jetzt, dass Sie einfach beobachten, damit können Sie so das Soziale so ein Stück weit dekonstruieren und so ein bisschen hinter den, also diesen Graubereich, da so ein Feeling dafür zu kriegen. Wenn Sie das machen, ist Soziologie, kann Soziologie nie langweilig werden, überhaupt nicht, wenn man den Konstruktionscharakter von Sozialität immer so ein bisschen im Blick hat. Ja, es ist eigentlich immer ein Schritt in etwas Offenes, nein, man weiß nicht, wohin die Reise geht. Ja? Und das ist eigentlich die Neugier, die dieses Studium eigentlich ausmacht. So, jetzt werde ich Sie noch 10 Minuten, ich bitte noch, also um Ihre allerhöchste Aufmerksamkeit. Die Übung machen Sie am besten vielleicht zu Hause, dann mache ich nächste Woche weiter. Aber ich werde Ihnen jetzt diese 6 Prinzipien, die ich jetzt gerade noch so durchkriege, die ich letzte Woche schon, mit denen ich schon angefangen habe, aber jetzt nochmal darauf hinweisen. Ja, also bitte nochmal 10 Minuten allerhöchste Konzentration, die sind wichtig. Und zwar sind das diese, wie heißen sie, und zwar die generellen Charakteristika, Dateneinreicherung, Kontextorientierung, Exploration, Entdeckung und Theoriegenerierung, Einzelfallorientierung, Reflexivität. Was ich merken müssen ist, das ist klausurrelevant. Also absolut, die müssen sitzen, ja, diese 6 Punkte. Und die sind so zentral, weil sie sie im späteren Studienverlauf auch brauchen werden. Ja, dass sie es auch entsprechend einordnen können, was heißt überhaupt qualitativ, dass sie da nicht irgendwie sagen, naja, so halt nicht quantitativ, das wäre zu wenig, sondern aber was ist es dann? Ja, und dass sie es dann auch entsprechend erklären können. Das sind so wie die 6, so eine Art, das, ja. Das habe ich in letzter Woche schon gesagt, es geht in der qualitativen Forschung nicht darum, die Richtigkeit einer Theorie nachzuweisen, es geht auch nicht darum, eine Hypothese zu überprüfen oder ein theoretisches Konzept auf seine empirische Tauglichkeit zu testen. Wenn wir schon von Hypothesen sprechen, dann sind es Vorab-Hypothesen. Vorab. Das ist das Einzige. Qualitative Forschung will im Wesentlichen ein deckendes, theoriegenerierendes Unternehmen sein, damit nimmt sie auch eine sehr selbstbewusste Position gegenüber dem klassischen quantitativen Paradigma ein. Die alte ursprüngliche Form war, zuerst machen wir qualitativ und dann kommen die Quantis und dann machen wir das Eigentliche und dann machen wir den Bezug zur Grundgesamtheit. Da sind sie mittlerweile schon weiter, oder die qualitative Forschung ist damit schon weiter. Eben indem sie eben selber auch Theorien entwickelt und generiert und das dann auch entsprechend umsetzt. Die Heuristik, also das haben Sie schon öfters wahrscheinlich gehört, die Heuristik als Hilfswissenschaft und Denkpraxis. Heuristik meint hier, es ist eine Art von bewusstes, kunstmäßiges, geistiges Abarbeiten zum Finden neuer Erkenntnisse. Also ich arbeite mit dem Prinzip der Vorläufigkeit. Ja, ich mache mal einen Schritt und schaue, wie weit ich damit komme und dann lasse ich mich davon überraschen, was im zweiten oder im dritten Schritt gewissermaßen passiert. Qualitative Forschung will am Einzelfall und im Vergleich von Fällen strukturierte Prozesse und Formen der Vergesellschaftung generieren. Wenn ich jetzt die Flasche runterschmeiße, ist das wahr oder ist es nicht wahr? Ja, ich habe es jetzt in der Hand geschmissen, ich möchte jetzt nicht, sonst habe ich ja die Scherben am Fuß. Aber also ein Einzelfall wird dadurch nicht weniger wahr, weil er nur ein Einzelfall ist. Ich muss jetzt nicht 10 Flaschen runterschmeißen, um zu bestätigen, ja, das stimmt. Ja, dass die erste runtergefallen ist. Also so viel dazu. Qualitative Forschung erfordert die Neugier und setzt die Irritationsfähigkeit von Theorien wie von Wissenschaftlern heraus, ist auch klar. Qualitative Forschung geht den Weg der Überwindung des Vorverständnisses, also Prinzip der Offenheit. Denken Sie an den Expertengeist versus Anfängergeist. Wir hatten am Anfang, in der ersten Stunde ging es um den Anfängergeist, dass ich das Wissen, was ich habe, einklammere und lasse mich von dem mal überraschen, was mich denn da erwartet oder was ich denn da auffinden werde im Forschungsfeld. Qualitative Forschung lässt sich Themen und Relevanzen vom Untersuchungsfeld vorgeben. Und nicht, dass der Forscher sagt oder die Forscherin, das ist zentral und das machen die eigentlich, dass wir die Motivzuschreibung gewissermaßen machen. Und wenn ich vorhin sagte, wir Soziologinnen und Soziologen schauen auf ein soziales Ereignis, wie die eine Interaktion, für wie hier eine Geschlechtsidentität interaktiv ausgehandelt wird, dann sind das die Relevanzen, denen wir als Forscher und Forscherinnen erfolgen sollen und nicht unsere. Ja, also wir schauen, wie zeigen die Akteure sich wechselseitig den Sinn, die Sinnhaftigkeit oder die Tatsächlichkeit ihres Tuns an und wie machen sie das und dem haben wir gewissermaßen zu folgen. Und wenn wir Daten analysieren oder interpretieren, sollen wir unseren Common Sense benutzen, unsere Alltagskompetenz, ne? Sie sind alle hochkompetent, jedoch nicht an ihm kleben zu bleiben, sondern unter Zuhilfenahme theoretischen Wissens zu analytischen Beobachtungen zu kommen. Hier ist die Brücke, da steht sie Richtung soziologische Theorie und die verknüpfen wir damit und so kommen wir dann zu schönen empirischen Forschungen. Der Gegenstand ist vorläufig, denn im Verlauf der Arbeit kann sich der Gegenstand verändern gegenüber der vorläufigen Annahme und er wird demnach seine wahre Gestalt erst am Ende zeigen. Das heißt, wir wissen am Ende einer Studie immer erst genau, wie es eigentlich mit unserem Gegenstand bestellt ist. Ja? Das ist ganz anders im quantitativen Paradigma und Sie müssen einfach diese Schizophrenie jetzt so ein bisschen, dieses Semester noch ein bisschen durchhalten. Das gehört, da müssen Sie gewissermaßen durch. Ja? Weil sonst Können Sie sich das hier nicht so erklären? Datenanreicherung, worum geht es hier? Es besteht zunächst mal Unklarheit darüber, was gemessen wird, wenn sozialen Ereignissen eine numerische Größe zugeordnet wird. Ist unklar, was da eigentlich gemessen wird. Daher gilt es, die nicht zählbare Eigenart, Vielschichtigkeit, denken Sie an irgendeine soziale Situation, Widersprüchlichkeit und Dynamik von sozialen Phänomenen oder irgendeine Psychotherapie zum Beispiel zu bewahren und zur Geltung kommen zu lassen. Es geht also um Datenanreicherung, Datengewinn, sowie um die Entdeckung einer noch nicht vom Wissenschaftler gefilterten oder gar zugerichteten sozialen Wirklichkeit. Das ist eigentlich das Unbehagen der qualitativen Forschung gegenüber dem quantitativen Paradigma. Wir wissen eigentlich nicht so genau, was da eigentlich damit gemessen werden würde. Und lass uns mal einen Schritt zurück machen und schauen, wie können wir denn überhaupt das soziale Phänomen, was uns interessiert, registrieren oder zu bewahren oder zu dokumentieren. Ich kann den Fisch, der ist jetzt hier ein bisschen größer, ich kann das alles berechnen, aber wenn ich ein soziales Ereignis, ist jetzt ein blödes Beispiel eigentlich, das müsste jetzt irgendeine Alltagssituation heranziehen, mir die untersuchen möchte, dann müsste ich mir irgendwie überlegen, wie kann ich denn dieses soziale Phänomen irgendwie bewahren oder zu dokumentieren und zu untersuchen, was denn hier eigentlich passiert. Also, in einem programmatischen Sinn bezieht sich qualitativ also zunächst darauf, soziale Phänomene nicht um jeden Preis in Form von zählbaren Einheiten abzubilden und auf ihre quantifizierbaren Merkmale zu reduzieren. So haben Sie mal eine Vorstellung von, was qualitativ meint, es eben nicht um jeden Preis abzubilden und zu reduzieren, ein soziales Phänomen, ja, in einem programmatischen Sinn. Wenn wir das zweite Prinzip heranziehen, Kontextorientierung, können wir mal sagen, wenn jemand sagt, ich bin jetzt da, dann sage ich, ich bin jetzt da. Ja, so, diese Äußerung, sagen, ja, ist schon recht, ja, oder der Sinn dieser Äußerung existiert eben zunächst mal nur in dem Kontext, in dem ich sie gesagt habe. Ja, wenn Sie da jetzt darunter gehen und sagen, ich bin jetzt da, und sagen, ja, ist recht, ja, ist gut. Ja. Das heißt, wir müssen schauen, dass, wenn wir Untersuchungen machen, wir dürfen den Kontext nicht rauskehren. Wir dürfen es nicht im wahrsten Sinne rauskehren, sondern das, worum es geht, ist immer nur im Kontext gewissermaßen erfahrbar. Hier dieses Comic, da kommt jemand, wie würden Sie diese Person hier identifizieren? Da oben? Irgend so ein Ordnungshüter, oder? Ja, da. So ein Policeman oder Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, irgend sowas. So, jetzt kommt jemand, Feuer, schreit er. Ja? Und was macht er? Und gibt ihm Feuer, um seine Zigarette anzuzünden. Das ist ein Joke, du müsstest jetzt eigentlich lachen. Ja? Ja. Ja. Aber das ist das Schöne bei Witzen. Ja? Man muss halt sagen, aber sie haben ja gelacht, das hat ja funktioniert. Ne? So, also, was ist damit gemeint? Die Bedeutung erschließt sich nur durch ihren Bezug zur Äußerungssituation. Ja? Also die. Und deswegen ist eben die Unmöglichkeit der Isolation sozialer Phänomene gegeben, ne? Dass ich sie nicht gewissermaßen klinisch behandle, ja, so einbacke, rausnehme. Ja? Das, was dieses Ereignis, dieses Phänomen eigentlich erklärt, weil es mitgeführt wird, da dem entziehe. Es ist eben keine vom Wissenschaftler vorgenommene Relevanzsetzung, zum Beispiel durch den Einsatz des Variablenkonzepts, sondern ein Verfolgen der Strategie der Kontextualisierung, also Relevanzsetzung der Akteure. Und dann ließ sich diese dreistufige soziale Situation, diese drei Standbilder, werden plötzlich auch ganz anders. Ja? Ne, haben Sie eine Erklärung? Also der ist wahrscheinlich schon bei 5, 6 verschiedenen unterschiedlichen Leuten gewesen und ist ein starker Raucher und hat keine Zigarette, kein Feuer bekommen und jetzt schreit einfach wie wild herum Feuer. Und jetzt hat das endlich, ja, und würde auch Sinn machen. Das wäre hier auch eine nachvollziehbare Geschichte. Okay, ich bin jetzt immer noch da und jetzt ist echt 13.15 Uhr und ich bin wieder nicht durchgekommen mit diesem letzten. Ich fange nächste Woche, oder in 2 Wochen, nächste Woche ist glaube ich nichts, also ich bin jedenfalls nicht da, oder? Wir sind ja bis zum Pfingsten nächste Woche. Machen wir damit weiter. Und zwar, vielleicht eine Frage noch, Gibt es irgendwas von Ihrer Seite, von euch, von den Tutoren, was wir hier noch weitergeben müssten? Haben Sie noch eine Frage, die Sie betreffen, bezüglich Ihren eigenen Übungen, die Sie machen müssen? Ja, ganz kurz bitte noch, bitte. Genau, da müssen Sie jetzt alle ein bisschen anziehen, ne, dass Sie diese kleinen Übungen auch hinkriegen. Ich wüsste nicht, warum Sie nicht stimmen sollten, weil Sie so eng getaktet sind, meinen Sie? Okay. Also, das heißt, nehmen Sie unweigerlich Kontakt auf mit den Tutoren, ja, mit der jeweils, und vergewissern, oder anders, gehen Sie ins Tutorium die Woche, klären Sie das ab, dann wissen Sie, was los ist, und machen Sie die Übungen. Ja? Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und viel Spaß beim Beobachten.